Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Über 22.000 gemeldete neue Corona-Infektionen bestätigen auch heute den Trend. Der rasante Anstieg der Zahlen mag gestoppt sein, deutlich und nachhaltig senken konnte sie der Teil Lockdown bisher aber nicht. Bund und Länder haben deshalb nachgeschärft und Angela Merkel hat das im Bundestag heute unter anderem so begründet.
Das Schlimmste, die Überforderung unseres Gesundheitssystems mit allen medizinischen und in der Folge natürlich auch mit allen wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ethischen Folgen, konnte also bislang verhindert werden. Aber es ist noch kein nachhaltiger Erfolg.
Wir berichten gleich, mit welchen Argumenten auch die Länder die weiteren Beschränkungen heute verteidigt haben und welche kritischen Stimmen es dazu gibt, aus der Opposition in Berlin etwa, aber auch aus der Wirtschaft. Aus wissenschaftlicher Perspektive auf die Regelungen für die nächsten Wochen dann ein Gespräch mit dem Berliner Physiker Dirk Brockmann, einem Experten für die Ausbreitung und Dynamik von Infektionskrankheiten. Eine erste Bilanz der Arbeit Deutschlands im UNO-Sicherheitsrat in den letzten 2 Jahren wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Urteile in einem Gerichtsverfahren 4 Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei und Streiks in Griechenland wegen des dortigen Corona-Lockdowns. Wird das reichen? Das ist die eine Frage, die heute die Debatte bestimmt. Die andere: sind Lockerungen über Weihnachten verantwortbar? Seit gestern ist klar, dass Bund und Länder Restaurants, Theater und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember weiter geschlossen lassen wollen. Treffen mit Freunden, Verwandten oder Bekannten sollen auf maximal 5 Personen begrenzt werden aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt. Weihnachten und Silvester aber sollen gefeiert werden dürfen, jedenfalls im engsten Familien- und Freundeskreis. Wobei Berlin bereits entschieden hat, diese Lockerungen nicht mitzumachen. Andere Länderchefs dagegen haben die Beschlüsse heute verteidigt. Die Bundeskanzlerin in einer Regierungserklärung im Bundestag. Gudula Geuter berichtet.
Es sind Kompromisse, die Bund und Länder gestern Abend beschlossen haben. Die bisher gültigen Einschränkungen werden verlängert und teilweise verschärft. Für Weihnachten und Silvester gelten besondere Regeln. Kompromisse waren auch nötig, weil das Infektionsgeschehen so unterschiedlich ist. Messlatte ist der Inzidenzwert, die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über 7 Tage. Wenige Kreise lägen noch unter dem Hotspot-Wert 50, betonte Kanzlerin Angela Merkel am Morgen im Bundestag in ihrer Regierungserklärung. 62 Kreise plus Berlin wiesen dagegen im Schnitt über 200 auf. Ab dem Wert, so gestern der Beschluss, sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden.
Deshalb glaube ich oder hoffe ich, dass die Länder, deren Wunsch es war, über 200 nochmal weitergehende Maßnahmen zu ermöglichen, dann auch wirklich Anwendung davon machen, damit wir dann zu einer insgesamt gesenkten Inzidenz kommen können.
Was solche weitergehenden Maßnahmen allerdings sind, bleibt weitgehend den Ländern überlassen. In Bayern hat das Kabinett getagt, Ministerpräsident Markus Söder.
Was wird bei 200 gemacht? Weitere Kontaktreduktionen, also beispielsweise Wochenmärkte, Klammer auf, nicht Lebensmittel, aber allgemeine Wochenmärkte, Musikschulen, Fahrschulen, Sportstätten beispielsweise und auch natürlich in den betroffenen Hotspot-Gebieten auch ein Alkoholverkaufsverbot in den Innenstädten.
Besonders umstritten ist der Umgang mit den Schulen, die ja an sich offen bleiben sollen. Ab dem Wert 200 soll in Bayern Wechselunterricht stattfinden, zum Beispiel tageweise oder Hybridunterricht, also teilweise online. Das ist im Sinn der Kanzlerin. Sie halte für diese ganz besonderen Hotspots solche Maßnahmen für absolut notwendig, hatte sie am Morgen betont. Andere Einschränkungen gelten bayernweit, etwa für den Wintersport. Skilifte bleiben wie auch anderswo geschlossen. Deutschland dringt auf eine Einigung mit den anderen europäischen Ländern. Österreich will da bisher nicht mitziehen. Für bayerische Skifahrer ist das Nachbarland trotzdem kein Alternativziel, auch nicht für einen Tag. Denn, so Markus Söder,
Tagesausflüge nur zum Zweck des Skifahrens löst dann auch die entsprechenden Einreise-Quarantäne-Vorschriften aus.
Soll heißen, 10 Tage ohne Ausgleich des Verdienstausfalls. Ganz andere Botschaften kamen schon gestern Abend aus Schleswig-Holstein, wo die Infektionswerte deutlich niedriger sind. Die angestrebten Verschärfungen will man dort nicht mitmachen. Die hatte heute im Bundestag Angela Merkel noch einmal aufgezählt. Für private Treffen soll gelten
5 Personen also aus 2 Haushalten mit Ausnahme von Kindern unter 14 Jahren. Es wird der Mund- und Nasenschutz in allen Innenstädten und außen noch mal verstärkt. Hochschulen und Universitäten sollen zu digitaler Lehre übergehen, mit wenigen Ausnahmen.
Bund und Länder haben sich auch wieder darauf verständigt, bei Verkaufsflächen nach der Größe zu differenzieren. was einige Gerichte zuvor nicht akzeptiert hatten. Besondere Regeln gelten für die Feiertage. Maximal 10 Familienangehörige oder engste Freunde sollen zusammenkommen dürfen. Kinder werden nicht mitgezählt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier begründet das so.
Wenn zum Beispiel eine Familie 3 Kinder hat unter 14 Jahren, die Eltern sind zum Beispiel getrennt, und dann soll noch eine Person, vielleicht die Oma oder wer auch immer dazu, dann haben sie schon 3 Hausstände, dann ist schon Schluss. Und genau das wollten wir nicht.
Warum die Regeln nicht nur an Weihnachten gelten, sondern bis Silvester, erläutert Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet.
Viele müssen Schichtdienst leisten an den Weihnachtstagen. Und die Verabredung in vielen Betrieben ist, wir machen Weihnachtsdienst, aber dafür haben wir Silvester frei. Und manche holen dann ihre familiären Feiern in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr nach.
Mit den Feiertagen dürften die Einschränkungen dann nicht vorbei sein. Man habe die Prognose aufgestellt, dass eine Rückkehr zu den strengeren Regeln bis Anfang Januar nötig sein werde, so Angela Merkel. Ihr Kanzleramtsminister Helge Braun brachte in vagerer Form den kommenden März ins Spiel.
Aus Berlin, Gudula Geuter. Die Hälfte der Bundesbürger finden diese neuen Maßnahmen durchaus angemessen. Das hat eine Umfrage gerade ergeben. Fast 60% halten die Regelungen für verständlich und auch für nachvollziehbar. Und fast 90% der Befragten gehen davon aus, dass sie im neuen Jahr abermals verlängert werden. Viel ablehnender dagegen fallen die Reaktionen in der Wirtschaft heute aus. Und auch im Bundestag gibt es Einwände in einer Fraktion, besonders vehement, wie Johannes Kuhn berichtet.
Die Opposition im Bundestag, sie ist nicht überzeugt. Am fundamentalsten formuliert dies einmal mehr AfD-Co-Fraktionschefin Alice Weidel.
Was Sie den Bürgern zumuten, ist inkonsistent, widersprüchlich, von zweifelhaften Nutzen und durchtränkt vom undemokratischen Geist Obrigkeit staatlicher Bevormundung.
Dietmar Bartsch von der Linksfraktion wiederum moniert.
Sie wurden Ihrer Verantwortung in vielen Fragen seit dem Sommer eben nicht gerecht und schieben alles auf die Bürgerinnen und Bürger und vielfach auf das Private.
Und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und FDP-Chef Christian Lindner verbindet, dass sie das Augenmaß vermissen.
Das alles ist wieder viel zu sehr auf Sicht fahren. Das ist viel zu wenig Planbarkeit und Vorausschau.
Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemiebekämpfung explodieren. Jedenfalls ist das keine langfristig durchhaltbare Strategie, die Sie verfolgen.
Kritisch beurteilt auch die Wirtschaft den fortgesetzten Teil-Lockdown. So bemängelt der Industrieverband BDI, dass die Maßnahmen keine Planungssicherheit schaffen. Die Lage werde für viele Unternehmen immer bedrohlicher. Der Einzelhandel warnt. Weil mit den neuen Maßnahmen weniger Kunden als bislang in den Läden erlaubt sind, würden viele Menschen in der Weihnachtszeit online bestellen. Und Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband erinnerte am Morgen im Deutschlandfunk noch einmal daran. Die Dezemberhilfen für die Gastronomie seien notwendig, aber die Novemberhilfen können überhaupt erst jetzt online beantragt werden.
Wenn das Geld jetzt nicht zeitnah fließt, sind zweifelsohne Insolvenzen vorprogrammiert.
Lob und Kritik hat der Lehrerverbandschef Hans-Peter Meidinger an den Beschlüssen zum Schulunterricht. Dass in Risikogebieten die Maskenpflicht im Unterricht ab der 7. Klasse gelte, sei sinnvoll. Dass Wechsel- und Hybridunterricht aber erst bei einem Inzidenzwert von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern vorgesehen ist, sei fragwürdig. Das Robert-Koch-Institut empfehle dies bereits bei einem Inzidenzwert von 50. Und die Medizin? Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery fällt im SWR ein deutliches Urteil zu den Kontaktlockerungen rund um Weihnachten.
Medizinisch-epidemiologisch ist es Wahnsinn, zu Weihnachten wieder etwas mehr aufzumachen und zu lockern, bloß weil Weihnachten ist. Aber ich verstehe, dass es aus psychologischen Gründen so ist, dass die Menschen Kontakte brauchen auch zu Weihnachten. Hier müssen wir eine saubere Balance finden. Aber ich bin sicher, das Weihnachtsfest wird die Infektionszahlen danach wieder etwas in die Höhe treiben.
Und der Intensivmediziner Uwe Janssens kritisiert, dass die Maßnahmen aus medizinischer Sicht inkonsequent seien. Er sagte am Mittag im Deutschlandfunk:
Die Regulierung in den Geschäften, den Zugang zu Geschäften, dass man wirklich diese Menschenmassen, die wir mittlerweile, wenn Sie mal ein Geschäft gehen, beobachten, wo ich mich als Mediziner, wenn ich da bin, frage, das kann nicht funktionieren, was man da beobachtet, dass man das wieder konsequent wieder einsieht.
Während die Dezembermaßnahmen noch nicht einmal umgesetzt sind, droht zwischen Bund und Ländern mit Blick auf die Zeit Anfang 2021 Ungemach. So kritisierte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus die Bereitschaft der Bundesregierung, ohne parlamentarische Rücksprache auch die Dezemberhilfen zu übernehmen. Diese könnten mindestens 15 Milliarden Euro kosten. Mit Blick auf eine mögliche Fortsetzung des Teil-Lockdowns im Januar sagte er im Bundestag:
Die Länder kriegen über die Hälfte der Steuereinnahmen mit den Kommunen. Und ich erwarte von den Ländern, dass sie sich jetzt auch mal endlich finanziell in diese Sache einbringen.
Die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen wies dies zurück. Die Idee, sich bei Ausgleichszahlungen an Gastronomie und Kultur am Umsatz zu orientieren, sei vom Bund gekommen.
Informationen von Johannes Kuhn. Der Physiker Dirk Brockmann lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Dort und am Robert-Koch-Institut beschäftigt er sich insbesondere mit Modellen zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten und ihrer Dynamik. Können die Maßnahmen erreichen, was erreicht werden soll, also die Zahl der neuen Infektionen deutlich zu senken? Das habe ich Dirk Brockmann vor dieser Sendung gefragt.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also die Hoffnung ist da, weil die Maßnahmen jetzt auch wieder angezogen worden sind. Denn wir haben gesehen, dass die existierenden Maßnahmen ja uns mitgeholfen haben, aus diesem exponentiellen, hochbeschleunigten Wachstum rauszugehen, in so eine Art Plateau. Aber es ist auch klar, dass es offenbar nicht ausgereicht hat, um eine starke Senkung hervorzurufen. Und deshalb musste da noch nachgebessert werden.
Und jetzt wurde ein bisschen nachgebessert. Man hat heute ein bisschen den Eindruck, auch was das wissenschaftliche Echo angeht, da ist doch viel Skepsis im Spiel, ob das alles reicht.
Ja, die Skepsis teile ich. Einfach auch, wenn man mal so in die Nachbarländer schaut. Also in Länder, die es auch deutlich schlechter getroffen hatten, wie Belgien oder Israel. In Belgien hatte man 23.000 Neuinfektionen Ende Oktober. Wenn man das hochrechnet auf Deutschland, wären das ungefähr 160.000 hier in Deutschland. Und die konnten mit relativ intensiven Maßnahmen in 4 Wochen das auf 1.000 Neuinfektionen senken, also um Faktor 20 grob. Also es zeigt sich in all diesen Situationen, dass die Maßnahmen kurz nur anhalten müssen, aber dann sehr intensiv sein sollten. Dann kann es auch schnell gehen.
Aber genau das haben wir in Deutschland, wenn ich es richtig sehe, nicht erlebt. Also die Maßnahmen waren nicht schnell und hart, sondern es war erstmal die sogenannte Teil-Lockdown, also eine Verringerung der Kontakte, aber nicht sehr umfassend, nicht überall. Die Schulen blieben auf, andere Bereiche waren nicht tangiert. Insofern kann man aus Ihrer Sicht sagen, dass es das Mindeste ist, was jetzt passieren soll und dass man eines festhalten kann, was bisher getan wurde, war eindeutig zu wenig. Insofern auch eine Niederlage der Politik.
Ja, also was getan werden muss, da muss man immer dazu sagen, wer was tut. Also die Politik tut was, indem sie Maßnahmen ergreifen. Aber alle Bürgerinnen und Bürger sind ja auch aufgerufen, etwas zu tun. Es ist ja in unserer Hand. Und das sieht man übrigens auch in diesen Ländern, die in kurzer Zeit sehr hohe Zahlen runtergedrückt haben. Höchstwahrscheinlich einfach auch, weil die Menschen es dann sehr ernst genommen haben. Das passiert immer dann, wenn die Intensivstationen volllaufen. Dann ist sozusagen roter Alarm. Und da ist uns Politik aufgerufen, aber auch alle Einzelnen, da zu reagieren. Dann funktioniert das. Aber so würde ich erst mal sagen, ist es immer cleverer, intensiv, aber dann vielleicht auch nur eine kurze Zeit, ganz stark das Verhalten zu ändern.
Aber wird das denn passieren in den nächsten Wochen, jetzt mit den Verschärfungen, die jetzt noch vorgenommen wurden?
Also ich kann mir vorstellen, also aus dem, was ich weiß über die Dynamik und die Reduktion von Kontakten, dass es wirksam sein wird, als die Kurve runtergeht. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Kurve so schnell runterfällt, wie wir uns das wünschen.
Was wäre nötig, um da vielleicht noch eine eindeutigere Kurve hinzubekommen?
Ich glaube, man muss clever Kontakte reduzieren. Also in Belgien beispielsweise war während des harten Lockdowns, nach dieser ganz grausigen Situation, die die hatten, hat die Politik gesagt, jede Person darf nur eine andere Person sehen. Das klingt erstmal ganz hart, also eine Person des Vertrauens. Aber es hat dazu geführt, dass in nur 3-4 Wochen die Fallzahlen runtergegangen sind. Auch Einkaufszentren waren geschlossen, bis auf das Nötigste. Also alles, was effektiv massive Kontakte reduziert. Im Übrigen haben die auch die Schulen im Wesentlichen offen gelassen. Also man muss an allen Ecken, wo man das kann, Kontakte reduzieren. Und dann hat man das auch wieder im Griff.
Und genau das wurde ja, wenn ich es recht sehe, in Deutschland nicht beschlossen. Also es gab auch diese Überlegung, soll man so streng sein und sagen, es soll wirklich nur eine andere Person, eine andere feste Person getroffen werden? Nein, war die Antwort der Politik unter Abwägung verschiedener Gesichtspunkte. Mhm. Und jetzt ist es doch ein bisschen lockerer geworden. Da wäre Ihnen schon lieber mehr Klarheit.
Ja, intensiv. Also was man ja jetzt gemacht hat, ist zum Beispiel Gruppengrößen von 10 auf 5 zu reduzieren. Das klingt erstmal wenig, kann aber sehr effektiv sein. Denn in einer Gruppe von 10, wenn man die reduziert auf 5, dann reduziert man die möglichen Kontakte um 75%, also viel stärker, als man das vielleicht erwarten würde. Also das ist eine ganz gute Maßnahme gewesen. Aber die hätte man natürlich noch weiter runterdrücken können. Denn wenn sich statt 10 Leuten nur noch 2 treffen, dann hat man die möglichen Kontakte extrem erniedrigt. Und das ist dann immer effizient. Und das hat da in Belgien funktioniert, aber auch was das Einkaufen angeht. Das ist halt immer eine Abwägung, ist klar. Aber das möchte ich noch dazu sagen. Ich habe mal einen Politiker sagen gehört, wir müssen hier mit Maß und Mitte agieren, und das führt aber dann halt manchmal nur zu mittelmäßigen Ergebnissen.
Stattdessen ist ja jetzt auch entschieden worden, jedenfalls in weiten Teilen des Landes, dass es dann über Weihnachten, über die Feiertage, über Silvester wiederum eine kurze Phase der Lockerung geben soll. Wie riskant, wie gefährlich ist das angesichts der Dynamik dieser Epidemie?
Also ich hätte mir gewünscht, dass man jetzt, es sind ja noch 4 Wochen bis Weihnachten, wenn man jetzt sozusagen die nächsten 4 Wochen gesagt hätte, bis Weihnachten, wir machen mal richtig intensiven Lockdown, so wie in anderen Ländern, wo das schon erfolgreich geklappt hat. Dann müssen wir halt 4 Wochen jetzt mal uns total anstrengen. Und dann sind die Zahlen so weit unten, dass man dann vielleicht über Weihnachten auch wieder lockern kann, um dann gleich nach Weihnachten wieder disziplinierter zu sein. Das wäre so ein Szenario gewesen, was ich mir gewünscht und vorgestellt hätte und auch für plausibel halten würde.
Als es diese Beratungen gab, die letzten Tage, die letzten Wochen ja im Grunde genommen, da hatten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, hatten sich auch die Verantwortlichen im Kanzleramt ja auch zum Ziel gesetzt, jetzt mal eine längerfristige Strategie zu erarbeiten, die nicht nur über die Feiertage hält, sondern darüber hinaus bis ins nächste Jahr. Täuscht der Eindruck oder haben die Beteiligungen das alles ganz unter den Tisch fallen lassen, diese Pläne?
Das kann ich nur schwer beurteilen. Natürlich höre ich auch immer sozusagen die Rufe nach einer langfristigen Strategie. Und das ist auch plausibel, natürlich zu überlegen, wie machen wir das jetzt die nächsten paar Monate. Es ist ja auch so ein bisschen Licht am Horizont über den Impfstoff oder die Impfstoffe, die ja auf den Markt kommen und ausgerollt werden. Das kann ja eigentlich optimistisch stimmen, aber der Optimismus müsste eigentlich darin bestehen, dass man sieht, das wird irgendwann vorbei sein. Aber in dieser Zeit müssen wir uns jetzt nochmal tierisch disziplinieren und ganz doll anstrengen. Diese langfristigen Strategien, was mir da fehlt, ist, dass zwar dies oft gefordert wird, aber gar nicht konkretisiert wird. Also ich weiß gar nicht, wie das aussehen sollte. Manchmal hört man Experten auch sagen, wir müssen halt die vulnerablen Gruppen schützen. Aber die Sache dabei ist, das falsche Bild im Kopf der Leute. Es handelt sich ja um eine Naturkatastrophe, das ist ganz klar, ne, weltweit. Aber anders als, sagen wir mal, ein Tornado oder ein Tsunami, haben wir das ja selbst im Griff. Denn das Virus verbreitet sich ja über unsere Kontakte. Und die können wir ja bestimmen. Das heißt, wir können entscheiden. Und in Belgien, Israel und anderen Ländern hat man das entschieden, dass man die Fallzahlen runterdrückt. Das ist eine ganz bewusste und klare gesellschaftliche Entscheidung. Und das Virus reagiert auch darauf. Das hat ja keine Chance, sich dann auszubreiten. Und deshalb ist es so ein bisschen hilflos fast, wenn man sagt, wir müssen, das breitet sich sowieso aus und wir müssen jetzt uns auf die vulnerablen Gruppen fokussieren. Das sind so die, alles was ich höre, was die langfristigen Pläne angeht oder Strategien. Aber in meinen Augen sind das nicht wirklich Strategien, sondern es ist eigentlich eine Kapitulation.
Der Physiker Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin. Noch bis Ende des Jahres ist Deutschland Mitglied im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen, dem UN-Sicherheitsrat. Wobei die 10 nicht ständigen Mitglieder klar in der zweiten Reihe agieren, hinter den 5 Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Diese Konstruktion gilt schon länger als unzeitgemäß. Gemeinsame Initiativen sind angesichts wachsender Spannungen aber ohnehin lange schon Mangelware. Mit Blick auf die deutsche Rolle im Sicherheitsrat wurde im Bundestag heute eine erste Bilanz gezogen. Dazu Klaus Remme.
Natürlich habe man in den vergangenen beiden Jahren im UN-Sicherheitsrat nicht alle Ziele erreicht, so der Bundesaußenminister zu Beginn der Debatte. Er begründete dies unter anderem mit der Trump-Administration und ihrer Absage an den Multilateralismus. Doch das zähe Ringen um humanitäre Hilfe in Syrien, Initiativen für Libyen und den Sudan und ein Schwerpunkt auf Abrüstung, das sind aus Sicht von Heiko Maas Pluspunkte der letzten beiden Jahre. Außerdem:
Menschenrechte, die Verfolgung von Kriegsverbrechen, die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen, ihr Schutz vor sexueller Gewalt, all das wäre ohne diesen Einsatz oft schlicht und einfach unter den Tisch gefallen.
Der Koalitionspartner applaudierte, die hohen Erwartungen an Deutschland seien erfüllt worden, hieß es in der Debatte. Donald Trump sei ein Grund für den aktuell schlechten Zustand der Vereinten Nationen, so Johann Wadephul von der CDU. Die Politik Chinas ein anderer.
Herr Außenminister, ich hätte mir gewünscht, dass Sie dies auch ansprechen, denn es ist keine Kleinigkeit, dass China versucht, die Werte und Regeln der Vereinten Nationen umzudefinieren oder die Souveränität des Staates über das Völkerrecht setzen, Stichwort Einmischung in innere Angelegenheit.
Die Opposition ließ kein gutes Haar an diesen beiden Jahren der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat. Die Bundesregierung habe auf Wohlfühlthemen gesetzt und versagt, so Anton Friesen von der AfD.
Treten Sie ab und überlassen Sie die Außenpolitik denen, die es wirklich können, der AfD. Vielen Dank.
Die Bilanz sei aus friedenspolitischer Sicht mager, formulierte Heike Hensel von der Linksfraktion und zielte auf den Atomwaffenverbotsvertrag. Die Bundesregierung hat diesen UN-Vertrag aus bündnispolitischen Gründen nicht unterzeichnet. Wer sich gleichzeitig einem Schwerpunkt Abrüstung verschreibe, mache sich unglaubwürdig, kritisierte Hensel.
Dieser Vertrag wird von mehr als 120 Ländern unterstützt und nachdem ihn nun 50 Länder ratifiziert haben, kann er im Januar 2021 in Kraft treten. Deutschland ist nicht dabei. Was für ein Armutszeugnis.
Bijan Djirsaray, FDP, beklagte angesichts der Großmachtpolitik und Blockaden die Sitzverteilung im Sicherheitsrat, die nicht ins 21. Jahrhundert passe.
Die Bundesregierung hätte auch mehr über die Reform des Sicherheitsrates sprechen müssen. Man könnte aus dem ständigen französischen Sitz einen europäischen Sitz machen. Herr Macron hält regelmäßig historische Reden, aber über dieses konkrete Thema möchte er nicht reden.
Viel Symbolpolitik, ganz wenig vorzuweisen, so urteilte Omid Nuripur für die Grünen. Die von der Bundesregierung gebildete Allianz für den Multilateralismus sei eine Luftnummer. Das Thema Westsahara sei verschlafen worden. Mit Waffenlieferungen an Beteiligte im Jemen und im Libyenkrieg schade man den eigenen politischen Zielen. Auch die Sicherheitsratsresolution zum Schutz vor sexueller Gewalt in Konflikten sei mangelhaft.
Dort sind gestrichen worden aus dem Entwurf elementare Teile auf Druck einer Trump-Administration, die wiederum Druck hatte von den radikalen Evangelikalen im Hintergrund. Ich verlange von der Bundesregierung nicht, dass sie sich hätte gegen Trump durchsetzen müssen, aber wo blieb da ihr Aufschrei.
Heiko Maas kündigte an, man wolle in 8 Jahren nicht nur erneut für einen nicht ständigen Sitz kandidieren, sondern bis dahin ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sein.
Der Bericht von Klaus Remme. Weitere Themen an diesem Donnerstag jetzt im Überblick. In 2 Jahren dürfen Supermärkte keine Einkaufstüten aus Plastik mehr anbieten. Der Bundestag hat am Abend ein Verbot verabschiedet. Dazu Sophie von der Tann.
Den Inbegriff der Ressourcenverschwendung, so nennt Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Plastiktüte. Deshalb sollen Einkaufstüten aus Plastik verboten werden. Ausgenommen sind stabile Mehrwegtüten sowie dünne Plastiktüten für loses Obst, Gemüse oder Fleisch. Sie würden sonst durch aufwendigere Plastikverpackungen ersetzt, so die Ministerin. SPD, Union und Grüne stimmten dem Gesetzentwurf zu, die Linke enthielt sich. Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Bettina Hoffmann, sprach allerdings von einem Tropfen auf den heißen Stein. Sie fordert eine Mehrwegstrategie, das heißt auch Versandboxen und Lebensmittelverpackungen aus Recyclingmaterial und zum Wiederverwenden. Auch für die Umweltschutzorganisation WWF hat das Verbot eher symbolische Wirkung. Nur 1% des Kunststoffverbrauchs in Deutschland entfällt auf Plastiktüten. AfD und FDP stimmten gegen das Verbot. Der AfD-Politiker Andreas Bleck verwies darauf, dass bereits deutlich weniger Plastiktüten genutzt werden, denn der Handel hatte sich 2016 selbst verpflichtet, auf Kunststofftüten ein Entgelt zu verlangen. Das Verbot für Plastiktüten soll ab Januar 2022 gelten, damit Händler Vorräte noch aufbrauchen können.
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hat heute ihren Jahresbericht vorgestellt. Die Einzelheiten dazu von Christopher Jänert.
Bei Alkohol und Tabak sehe man Licht am Ende des Tunnels, bei illegalen Drogen aber nicht. Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass es mittlerweile in Deutschland mehr Kiffer gibt als noch vor 5 Jahren. Außerdem wird zum Beispiel auch mehr Ecstasy und Kokain genommen. Und genau bei Kokain will die Drogenbeauftragte nächstes Jahr ansetzen, mit gezielten Präventionsangeboten. Auch Glücksspielsucht wird laut der Drogenbeauftragten ein größeres Problem. Endgültige Zahlen gäbe es da noch nicht, Aber die Zahl der Spielsüchtigen steige an, so Ludwig. Die Drogenbeauftragte ist auch beunruhigt über die Situation von Abhängigen in der aktuellen Corona-Krise. Es sei wichtig, dass Hilfsangebote offen blieben, sagt sie. Der Bedarf sei größer denn je, denn viele seien auf sich allein gestellt. Schwerpunkte seien jetzt die Verbreitung eines Nasensprays, das Atemstillstand bei Überdosierungen verhindert, und der Ausbau von Ersatzangeboten für Süchtige.
Seit 2003 sind Soldaten der Bundeswehr im afghanischen Kundus stationiert. Heute wurde, wie geplant, die letzten abgezogen. Kai Küstner.
Es ist eine Ära, die im nordafghanischen Kundus zu Ende geht. Sämtliche der zuletzt noch rund 100 verbliebenen Bundeswehrsoldaten sind nun ausgeflogen. Eine dauerhafte deutsche Militärpräsenz wird es dort nun nicht mehr geben. Camp Pamir, so nennt sich das Bundeswehrcamp in Kundus, das an ein afghanisches Feldlager angedockt ist, das aber nicht vollkommen aufgegeben werden soll. Um die einheimischen Sicherheitskräfte weiter beraten zu können, sollen die Deutschen jeweils bei Bedarf per Helikopter eingeflogen werden, bestätigt ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam, dem AD-Hauptstadtstudio. Fly to advise, fliegen um zu beraten, so wird diese Praxis im Bundeswehrjargon genannt. Kundus galt jahrelang als einer der wichtigsten, aber auch gefährlichsten Standorte der Deutschen in Nordafghanistan. Die Entscheidung, auch das Camp Pamir aufzugeben, traf die NATO bereits im Spätsommer. Mit der von Präsident Trump verkündeten Verringerung der US-Truppen in Afghanistan auf 2500 Soldaten bis Mitte Januar hängt sie also nicht zusammen.
Seit mehr als 3 Monaten gehen in Belarus die Menschen gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße. Heute hat Russlands Präsident Putin seinen Außenminister nach Minsk geschickt. Karin Bentsch.
Sie saßen sich auf großen Sofas gegenüber. Der belarussische Präsident Lukaschenko als Gastgeber und der russische Außenminister Lavrov als Gast. Für das Treffen in Minsk standen viele Themen auf der Liste. Das vielleicht wichtigste jedoch nicht: die politische Krise in Belarus. Schließlich sprach Lavrov sie doch an. Im Beisein des belarussischen Außenministers sagte er, Russland sorge sich über die aktuelle Situation in Belarus und hoffe, dass sie sich bald normalisiere. Seit mehr als 3 Monaten gehen immer wieder Zehntausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße, trotz Einschüchterungen und Polizeigewalt. Lukaschenkos Herausforderin, Svetlana Tichanowskaja, äußerte sich kritisch zum Besuch von Lavrov bei Lukaschenko. Alle Deals und Verträge würden auf den Prüfstand kommen und von der neuen Regierung für ungültig erklärt. Lukaschenko habe den Rückhalt im belarussischen Volk verloren, sagte Tichanowskaja, die sich im Exil im EU-Land Litauen aufhält. Moskau steht offiziell noch zu Lukaschenko. Aber die Allianz könnte bröckeln, wenn Lukaschenko die Krise in seinem Land in den kommenden Monaten nicht in den Griff bekommt.
Noch im Mai und auch im Juli hatte das oberste Gericht in den USA Beschränkungen bei Gottesdiensten in Kalifornien und in Nevada zugelassen in Corona-Zeiten. In neuer Besetzung aber hat der Supreme Court jetzt Beschränkungen im US-Bundesstaat New York gekippt. Dazu Arthur Landwehr.
Geklagt hatten die katholische Diözese von Brooklyn, New York, und orthodoxe jüdische Organisationen ebenfalls in New York. Dort nämlich hatte der Gouverneur für besondere Corona-Hotspots Gottesdienstbesuche auf 10 bzw. 25 Personen beschränkt. Das verstößt gegen die amerikanische Verfassung, die Religionsfreiheit garantiert, urteilen 5 der 9 Richter. Der Staat müsse beispielsweise die Größe eines Gotteshauses berücksichtigen, also zum Beispiel mehr Menschen in großen Kirchen als in kleinen zulassen. So wie er das ja auch für weltliche Einrichtungen wie Geschäfte oder Restaurants regle. In der Minderheitenmeinung heißt es, dass der Staat sehr wohl das Recht haben müsse, auf Gefahren für die Gesundheit der Menschen zu reagieren und dabei religiöse Organisationen wie weltliche zu behandeln. Es könne nicht Aufgabe von Richtern sein, die Einschätzung von Gesundheitsexperten zu hinterfragen und dabei eine womöglich tödliche Rolle zu spielen. Die 5 Mehrheitsrichter gehören alle zum konservativen Kern des Gerichts, darunter Amy Coney Barrett. Die aktive Katholikin war kürzlich von Donald Trump zur obersten Richterin ernannt worden.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten. Keine Impulse heute aus den USA. An Thanksgiving waren die Börsen am Feiertag geschlossen. In Frankfurt pendelte der DAX um die Marke von 13.300 Punkten und schloss am Ende mit 0,02% im Minus. Weitere Entwicklungen im Bericht von Claudia Werle.
Wie es in Sachen Corona-Pandemie weitergeht, das ist nach wie vor das große Gesprächsthema an der Börse. Nun ist klar, in den kommenden Monaten wird es weitere Beschränkungen geben. Viele Einzelhändler sehen das mit Sorge, vor allem diejenigen, die ihre Geschäfte hauptsächlich im stationären Einzelhandel machen. Sie befürchten Umsatzeinbußen in dem für sie so wichtigen Weihnachtsgeschäft. Wenn wir auf die politische Bühne schauen, dass der künftige US-Präsident Joe Biden nach und nach seine Regierungsmannschaft zusammenstellt, Das wird an der Börse mit großer Erleichterung gesehen. Es geht vorwärts, meint ein Händler. Unklar ist hingegen, wie es in Sachen Brexit weitergehen wird. Die Zeit drängt, denn zum Jahresende werden die Briten den europäischen Binnenmarkt verlassen. Und immer noch sind viele Fragen offen. Das hat Folgen für die Menschen, für die Wirtschaft und nicht zuletzt auch für die Finanzmärkte. Anleger haben sich vor diesem Hintergrund heute nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Der DAX hat sich kaum bewegt, steht zu Handelsschluss nahezu unverändert bei 13.286 Punkten. Das spielt sicherlich mit eine Rolle, dass aus den USA keine neuen Impulse gekommen sind. Denn dort ist Feiertag, Thanksgiving, an den Börsen wird nicht gehandelt. Und morgen, am Tag nach Thanksgiving, am Black Friday, gelten verkürzte Handelszeiten. Das ist im Prinzip der Start ins Weihnachtsgeschäft. Auch hier bei uns locken viele Geschäfte mit Schnäppchenangeboten. Profitieren werden davon vor allem Online-Händler, denn angesichts der vielen Beschränkungen scheuen viele Kunden den Einkaufsbummel in der Stadt.
23 Uhr und 40 Minuten, 20 Minuten vor Mitternacht. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Mit großer Mehrheit wurde die SPD-Politikerin Dagmar Ziegler heute zur Vizepräsidentin des Bundestages gewählt und damit zur Nachfolgerin von Thomas Oppermann, der Ende Oktober ja völlig unerwartet gestorben war. Das klingt nach einem Routinevorgang, doch im Vorfeld hatte SPD-Fraktionschef Mützenich mehr Widerstand gegen seinen Personalvorschlag erlebt, als ihm lieb sein kann. Im Plenum dagegen scheiterte heute die AfD ein weiteres Mal. Frank Kappelan berichtet.
Am Ende ist es nur eine Formsache. Quer durch alle Fraktionen, mit Ausnahme der AfD, hatte es Zustimmung gegeben. Das Ergebnis für die Sozialdemokratin ist überaus deutlich.
Mit Ja haben gestimmt 536 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 83 Abgeordnete. Die Abgeordnete Dagmar Ziegler hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erreicht.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki gratuliert der Nachfolgerin des vor 4 Wochen völlig überraschend verstorbenen Thomas Oppermann. 60 Jahre alt, Ostdeutsche, in Leipzig geboren, in Brandenburg über viele Jahre politisch aktiv als Ministerin und Abgeordnete.
Sie ist zur Stellvertreterin des Präsidenten gewählt. Ich frage Sie, sehr verehrte Frau Kollegin Ziegler, nehmen Sie die Wahl an?
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank.
Ziegler ist Wunschkandidatin von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Der allerdings hätte sich am Dienstag fast noch eine Abfuhr eingeholt. Ulla Schmidt, die bereits 4 Jahre im Bundestagspräsidium saß, wollte wieder rein. Kampfkandidatur 66 zu 66 Stimmen in der Bundestagsfraktion. Erst als die ehemalige Gesundheitsministerin zurückzieht, wird der Weg frei für Dagmar Ziegler. Seit 2009 gehört sie dem Bundestag an, nun rückt sie in dessen Präsidium auf.
Dass ich einmal im Reichstag stehe und Gesamtdeutschland mitgestalten darf, das war für mich das prägendste Erlebnis, zumal mein Großvater auch Sozialdemokrat war, in der DDR dann natürlich nicht mehr und auch nicht in die SED gegangen ist.
Die AfD kämpft unterdessen weiter um einen Vizeposten. Mit Harald Weil tritt Kandidat Nummer 6 an. Laut Geschäftsordnung und Beschluss des Bundestages darf jede Fraktion einen Stellvertreter des Parlamentspräsidenten benennen. Auch die Alternativen. Doch bisher konnte niemand mehr als die Hälfte aller Bundestagsabgeordneten für sich gewinnen, auch weil Professor, Wirtschaftswissenschaftler, ist umstritten. 2 Disziplinarverfahren liefen gegen ihn. Die Bedeutung des Holocaust habe er relativiert, mit sehr europafeindlichen Argumenten gelehrt. Zwar wurden diese Vorwürfe unter Verweis auf die Wissenschaftsfreiheit zurückgewiesen, viele Freunde aber hat der 61-jährige AfD-Kandidat im Bundestag nicht.
Mit Ja haben gestimmt 104 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 528 Abgeordnete. Der Abgeordnete Dr. Harald Weil hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen damit nicht erreicht.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will der AfD das Recht auf den Vizeposten wieder nehmen. Unparlamentarisch sei das Verhalten der Abgeordneten in den letzten Jahren gewesen, dass Corona-Leugner von 2 ihrer Fraktionsmitglieder ins Parlament geschleust wurden, ist für Dobrindt ein letzter Beleg. Die AfD allerdings will den Sitz im Bundestagspräsidium vor dem Bundesverfassungsgericht erstreiten. Justiziar Stefan Brandner hat Klage in Karlsruhe eingereicht.
Das Bundesverfassungsgericht musste jetzt halt diesen gordischen Knoten durchschlagen und dann eine sibyllinische Entscheidung finden, dass eben das Recht, was uns nach Geschäftsordnung und nach dem einstimmigen Beschluss des Bundestags zusteht, nämlich einen Bundestagsvizepräsidenten zu stellen, dass das Recht durchgesetzt werden kann.
Damit geht die Debatte über den richtigen Umgang mit der AfD weiter. Der mit 66 Jahren verstorbene Sozialdemokrat Thomas Oppermann hatte als Bundestagsvizepräsident dazu geraten:
Man muss mit Gelassenheit auf die AfD reagieren, ihr keine Sonderbehandlung geben.
Was das konkret zu bedeuten hat, muss nun in Karlsruhe entschieden werden.
Informationen von Frank Kapellan. Aufständische Soldaten versuchen, die Kontrolle über zentrale staatliche Einrichtungen in Ankara zu gewinnen und Präsident Erdogan zu stürzen. 4 Jahre liegt der Putschversuch inzwischen zurück. Hunderttausende sind seitdem verhaftet worden, als Beamte entlassen, aus dem Militär ausgeschlossen. Im bekanntesten von vielen Gerichtsverfahren sind in der Türkei heute weit über 300 Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Einzelheiten von Karin Sens.
Umsturzversuch, Attentate auf den Präsidenten und vorsätzliche Tötung lauten Anklagepunkte bei dem Mammutverfahren mit knapp 500 Angeklagten. Darunter sind Militärs, aber auch Zivilisten. Im Mittelpunkt stehen die Geschehnisse rund um die Militärbasis Akinci bei Ankara in der Putschnacht im Sommer 2016. Die Putschisten sollen dort ihr Hauptquartier gehabt haben. Einer der Hauptbeschuldigten ist ein Oberstleutnant, der damals angeordnet haben soll, das Parlament zu bombardieren. Aber auch Kampfpiloten werden verurteilt. Bei dem Putschversuch wurden auch die Straßen vor Erdogans Präsidentenpalast und die Kommandozentrale der Sondereinsatzkräfte in Ankara bombardiert. Es gab viele Tote. Mustafa Yilmaz ist der Bruder eines der Opfer. Er verfolgt die Urteile im Gerichtssaal in Ankara mit.
Die Verräter vom Luftwaffenstützpunkt Akinci sind heute zu bis zu 79-facher lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Mit dem Strafmaß bin ich zufrieden, aber der Schmerz ist noch nicht vergangen. Ich möchte in einem Land leben, in dem es keine Vaterlandsverräter gibt. Dafür werde ich mich einsetzen, soweit es in meiner Macht steht.
Das Gericht sieht es auch als erwiesen an, dass die Angeklagten für die Geiselnahme des damaligen Generalstabschefs und heutigen Verteidigungsministers Hulusi Akar verantwortlich sind. 337 Angeklagte bekommen lebenslange Haftstrafen, manche von ihnen sogar 79-fach lebenslang. 75 werden freigesprochen. Auch der Anwalt der Opfer, Muaz Ergesen, zeigt sich zufrieden.
Das war ein wichtiger Prozess für das türkische Justizsystem und das Land. Es war ein Prozess, der in die Geschichte eingehen wird. Wir waren heute Zeuge eines historischen Tages. Ich hoffe, das wird allen eine Lehre sein, die die Verfassung und das Recht zerstören wollen.
Die türkische Justiz steht allerdings massiv in der Kritik. Sie sei nicht unabhängig, Prozesse politisch beeinflusst. Diese Kritik dürfte nach den hohen Strafen in dieser Verhandlung wieder hochkochen. Der Anwalt des Präsidialamtes Süleyman Ayhan verteidigt die Urteile schon mal.
Der Prozess hat 3 Jahre und 4 Monate gedauert. Allen Forderungen der Angeklagten ist das Gericht nachgekommen. Von daher gesehen ist es ein fairer Prozess gewesen und die Strafen sind angemessen. Davon bin ich überzeugt.
Ebenfalls angeklagt ist der islamische Prediger Fethullah Gülen. Sein Verfahren wird abgetrennt. Er lebt in den USA im Exil. Die Türkei sieht in ihm den Drahtzieher des Umsturzversuchs. Sie fordert bis jetzt vergeblich seine Auslieferung.
Der Bericht von Karin Sens. Mehr als 25 Jahre lang hat die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF in Äthiopien nicht nur die Region Tigray im Norden beherrscht, sondern im Grunde das ganze Land. Bis Abiy Ahmed 2018 Regierungschef wurde. Und damit begann die TPLF an den Rand zu drängen politisch. Vor 3 Wochen hat der Regierungschef nun Truppen nach Tigray in Marsch gesetzt und jetzt eine der letzten Offensiven angekündigt. Mit allen Folgen, die das haben wird, wie Antje Dikans berichtet.
Etwa 500.000 Menschen in Mekelle müssen sich auf heftigen Beschuss einstellen. Die äthiopische Armee hat ihre Panzer um die Hauptstadt der Tigray-Region zusammengezogen. Zuvor war ein Ultimatum an die dortige sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF abgelaufen. Ministerpräsident Abiy Ahmed erklärte auf Twitter, darum beginne jetzt die 3. und letzte Phase der Militäroffensive. Die Menschen in Mekelle sollten sich in Gebäuden in Sicherheit bringen. Seit Anfang des Monats kämpft die Armee gegen die Volksbefreiungsfront, nachdem politische Auseinandersetzungen eskaliert waren. Die TPLF hatte über Jahrzehnte fast alle wichtigen Funktionen in Regierung und Militär besetzt und war von Abiy mehr und mehr ins Ausgedrängt worden. Der frühere stellvertretende Außenminister Berhane Gebrekristos, ein Mitglied der TPLF, sagte im Sender BBC, der Konflikt hätte besser am Verhandlungstisch besprochen werden sollen. Ich bin sicher, die Menschen aus Tigray werden diese Invasion abwehren. Aber all das war unnötig, denn die Probleme sind politisch und hätten auch politisch gelöst werden sollen. Abiy Ahmed wirft der Volksbefreiungsfront dagegen vor, alle Gespräche blockiert zu haben. Die äthiopische Menschenrechtskommission macht eine mit der TPLF verbündete Jugendorganisation zudem für ein Massaker in einem Dorf in Tigray verantwortlich. Dort seien etwa 600 Menschen, die anderen Volksgruppen angehörten, grausam getötet worden. Der Vorsitzende der Kommission erklärte, seine Mitarbeiter hätten das von Augenzeugen erfahren.
They have personally visited the crime scene.
Sie haben persönlich den Ort der Verbrechen besucht. Dort fanden sie Massengräber und viele Tote. Was geschehen ist, haben sie direkt von den Familien der Opfer gehört.
From the victims and their families.
Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtete von dem Massaker. Nach ihrer Darstellung ist aber unklar, wer die Täter waren. Die Auseinandersetzungen in der Tigray-Region haben inzwischen Zehntausende Menschen vertrieben. Viele suchen Zuflucht im Nachbarland Sudan. Wir haben niemals erwartet, zu Flüchtlingen zu werden, sagt einer der Ankommenden. Wir fühlten uns sicher. Die Afrikanische Union hat Vertreter nach Äthiopien geschickt, die zwischen den Konfliktparteien vermitteln sollen. Abiy Ahmed hatte sich zuvor allerdings jede Einmischung von außen verbeten.
Der Bericht von Antje Diekans. Auch in Griechenland gelingt es nicht, steigende Corona-Zahlen wie gehofft zu drücken. Auch in Griechenland bleiben deshalb Tavernen, Bars oder Geschäfte länger als geplant geschlossen. Dagegen sind heute viele auf die Straße gegangen. Gerade wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie fordern sie, mehr Personal einzustellen. In Krankenhäusern zum Beispiel, in Schulen oder in Bussen und Bahnen. Dazu Thomas Bormann.
Demonstration heute Mittag in Athen. Trotz Ausgangssperre versammeln sich hunderte Mitglieder von Gewerkschaften zur Streikkundgebung. Die meisten sind auf Mopeds und Motorrädern unterwegs und machen mit den Hupen ordentlich Lärm. Eigentlich könnte die Polizei von jedem Protestierenden 300 Euro Bußgeld kassieren. So hoch ist nämlich die Strafe, wenn man gegen die Ausgangssperre verstößt. Aber, so argumentieren die Gewerkschafter, der Weg zur Arbeit sei ja ausdrücklich während der Ausgangssperre erlaubt. Das müsse dann auch für den Weg zum Streik gelten. So lässt die Polizei die kurze Demonstration zu, bei der die Teilnehmer auf Abstand achten und ihre Forderungen laut verkünden. Wir fordern, alle privaten Krankenhäuser zu verstaatlichen, schallt es durchs Megafon der recht starken kommunistischen Gewerkschaft Griechenlands. Und alle Gewerkschaften sind sich einig, die staatlichen Krankenhäuser brauchen dringend mehr Personal. Jetzt, in der Corona-Krise, arbeiten viele Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal bis zur Erschöpfung. Die Regierung hat zwar einige zusätzliche Mediziner eingestellt, aber viel zu wenige und nur befristet, kritisieren die Streikenden. Auch die Lehrer streiken mit. Sie fordern mehr Personal an den Schulen, damit die Klassen kleiner werden können. Und im öffentlichen Nahverkehr sollen Busfahrer und U-Bahn-Fahrer eingestellt werden, damit mehr Busse und Züge unterwegs sein können, damit die dann nicht so voll sind. Wegen des 24-Stunden-Streiks blieben heute alle Behörden zu. Der Fährverkehr zwischen den Inseln und dem griechischen Festland ruht. Die Athener U-Bahn fährt nicht. In den staatlichen Krankenhäusern haben Ärzte und Pflegepersonal auch gestreikt, aber nur für ein paar Minuten, für kurze Kundgebungen vor dem Krankenhaus. Michalis Yanakos, Sprecher der Krankenhausangestellten, fordert höhere Löhne. Ganz konkret sagt er, wir wollen Weihnachtsgeld für alle. Weihnachtsgeld war in Griechenland während der Sparpolitik der vergangenen Jahre gestrichen worden. Ein Weihnachtsgeld jetzt wäre ein angemessener Lohnzuschlag für die Krankenhausbeschäftigten, die gegen das Coronavirus kämpfen, meinen die Gewerkschaften. Die Regierung in Athen ging auf die Forderungen der Streikenden nicht ein. Stattdessen teilte Regierungssprecher Petsas mit, dass die Ausgangssperre in Griechenland um eine Woche verlängert wird, nämlich bis zum 7. Dezember. Die Zahl der Corona-Infektionen sei zwar leicht zurückgegangen, sie sei aber immer noch zu hoch, um Restaurants oder Geschäfte wieder zu öffnen.
So gilt auch weiterhin, dass man in Griechenland die Wohnung nur aus wichtigem Grund verlassen darf, etwa für einen Arztbesuch oder für den Weg zur Arbeit, aber eigentlich nicht für den Weg zu einer Streikkundgebung.
Informationen von Thomas Bormann. Und wir haben noch die Presseschau für Sie, die hat heute Philipp Hinken zusammengestellt und präsentiert wird sie von Nina Lentfür.
Zur Verlängerung der Corona-Einschränkungen bis Ende Dezember schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe: Der Verdacht drängt sich auf, dass es eine Hinhaltetaktik ist, dass die Regierenden eigentlich einen längeren Lockdown durchsetzen wollen, sich das aber nur schrittweise im 2-4-Wochen-Rhythmus trauen. War der Wellenbrecher November womöglich von Anfang an nur als Auftakt eines monatelangen Winterstillstands geplant? Bestenfalls notdürftig, nennt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle die Beschlüsse von Bund und Ländern. Die Pläne für Schulen hätten bereits im Sommer erarbeitet werden können. Auch Gaststätteninhaber wissen seit Monaten nicht, worauf sie sich einzustellen haben, trotz guter Hygienekonzepte. Es fehlt an Berechenbarkeit der Politik und an Planbarkeit für die Betroffenen. Die Welt bewertet die Beschlüsse hingegen positiv. Bund und Länder haben in dieser Phase der Inkonsequenz und Widersinnigkeit genau das Richtige getan. Sie haben einen Mittelweg eingeschlagen. Weder sind sie rabiat wie die Österreicher vorgegangen, die ihr gesamtes öffentliches Leben lahmlegten, noch haben sie gespielt. Ihr Ziel war und ist die Verhältnismäßigkeit. In Berlin wird es, anders als gestern beschlossen, über Weihnachten und Silvester doch keine Lockerungen der Beschränkungen für private Treffen geben. Demnach dürfen nur noch 5 anstatt 10 Erwachsene gemeinsam feiern. Damit bestrafe man diejenigen, die rücksichtsvoll seien, findet die Berliner Zeitung. Na was denn nun, möchte man angesichts der neuesten Weihnachtsbeschlüsse in Pandemiezeiten genervt fragen. Nicht wenige Berliner werden bereits sortiert und geplant haben, welche 10 Personen zum Fest zusammenkommen können. Und nun das. Der Berliner Senat entscheidet sich für eine andere Regelung. Und wieder heißt es nun also umplanen, einrichten auf ein sehr schmales Festprogramm. Nächstes Thema. US-Präsident Trump hat in den letzten Wochen seiner Amtszeit seinen früheren nationalen Sicherheitsberater Flynn begnadigt. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt: Donald Trump setzt seine erklärte und gelebte Politik der größtmöglichen Verachtung für den Rechtsstaat fort. Flynn hat sich schuldig bekannt, FBI-Ermittler belogen zu haben, die seine Kontakte zur russischen Regierung untersuchten. Er landete nicht vor Gericht, weil Trumps Justizminister das Verfahren vorschnell beendete. Die Zeitung Neues Deutschland aus Berlin ergänzt: Zum Ende seiner Amtszeit belohnt Trump nun diejenigen, die ihn in seiner korrupten Amtsführung gedeckt haben. Trump stellt es so dar: Flynn sei ein Opfer der Vorgängerregierung, die das Wahlergebnis von 2016 umstoßen wollte. Die Ironie an dieser Erzählung ist in den Wochen nach der Wahl schreiend, da Trump noch immer nicht seine Wahlniederlage anerkennt.
Nina Lent für mit der Presseschau am Ende dieses Journals vor Mitternacht, heute mit Jasper Barenberg. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.